glaube, dass es einfach unabdingbar ist, dass wir uns mit Menschen, die so wählen, mehr beschäftigen, weil sie mehr Teil unseres Alltags sind und es sich normalisiert. Rechtsextremismus normalisiert sich. Wenn ich das Wort Remigration sage, schockiert das keinen mehr. Die Sachen gehen in den Sprachgebrauch über. Alice Weidel kann bei Karin Mioska sitzen und Sachen wiederholen, die zur NS-Sprache gehören, weil sich bei uns Rechtsextremismus normalisiert. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die wir haben gerade.
Der Femtastics Podcast ist der feministische Interview-Podcast von Anna Weilberg und Lisa van Houten. Hallo und willkommen zurück im Femtastics Podcast. Ja, nächste Woche ist Bundestagswahl und so wie es aussieht, könnte die AfD laut Prognosen die zweitstärkste Kraft werden. Nun haben wir uns gefragt, vielleicht geht es euch ja ähnlich wie uns. Also vielleicht kennt ihr das auch aus WhatsApp-Gruppen, aus Sportvereinen oder Familienfeiern, dass ihr plötzlich in Kontakt seid mit AfD-WählerInnen oder SympathisantInnen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, halte ich dagegen? Gehe ich in dieses Gespräch? Beziehe Stellung oder ziehe ich mich zurück und lass die einfach reden? Was übrigens auch okay sein kann, weil klar, wir müssen alle auch auf unsere persönlichen Grenzen achten.
Ja, und die Frage stellt sich auch gesamtgesellschaftlich, wie kann man mit AfD-WählerInnen noch in Kontakt, ins Gespräch kommen? Sind diese Menschen noch erreichbar? Wer sind diese Menschen überhaupt? Sind sie noch offen für Argumente gegen die AfD oder einfach für ein offenes Gespräch über Themen, die sie beschäftigen? Die Gespräche sind sehr wahrscheinlich anstrengend und vielleicht auch oft schwierig zu ertragen, aber sie zu führen kann sich lohnen. Und wie man diese Gespräche führen kann, das zeigt die Journalistin und Autorin Sally Lisa Starken, die ihr vielleicht schon aus unserem Femtastics Podcast kennt.
Ja.
Oder auch aus unserem Magazin Femtastics.
Ja, Sally war schon mal bei uns zu Gast und sie hat ihr neues Buch geschrieben, das da heißt Zu Besuch am rechten Rand, warum Menschen AfD wählen. Das erscheint am 19. Februar im Heine Verlag. Und das Besondere ist, dass sie sich für dieses Buch auf eine Recherchereise begeben hat, um ganz unterschiedliche Menschen zu treffen und um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, warum sie die AfD wählen oder warum sie mit ihr sympathisieren. Und das Besondere ist, dass sie diese Gespräche, über die sie schreibt, kombiniert mit Erläuterungen von ganz verschiedenen Expertinnen dazu, wie diese Strategien und die Dynamiken und auch Narrative von diesen rechten Parteien verfangen und funktionieren. Ihr Fazit ist auf jeden Fall und ihr Impuls, dass wir weiterhin im Austausch bleiben mit Menschen, die eine andere Meinung haben, dass wir uns nicht abschotten und dass sich die Fronten nicht weiter verhärten.
Mehr über die Gespräche erzählt uns Sally jetzt im Interview. Hallo Sally, wie schön, dass du zu Gast bei unserem Femtastics Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, ich freue mich richtig, mal wieder da zu sein. Schön, genau, euch zu sehen und zu hören.
Mir uns auch. Aber gerne nochmal mit einem anderen Thema.
Schön, dass du noch einmal mit uns sprichst. Wir haben es schon im Vorweg gesagt, gerade eben, letztes Mal, als du zu Gast warst, haben wir darüber gesprochen, ob die AfD oder der Aufstieg der AfD noch aufzuhalten ist. Jetzt müssen wir die Frage gar nicht mehr beantworten, denn die hat ganz schön zugelegt und deshalb sprechen wir heute.
Wir sind mittendrin.
Genau. Und heute wollen wir uns eher mit den AfD-WählerInnen nochmal genauer befassen. Denn mit denen hast du dich sehr intensiv beschäftigt und ein Buch über sie und ihre Position geschrieben. Vielleicht willst du zum Anfang mal erzählen, was dich überhaupt bewogen hat, dieses Buch zu schreiben.
Ja, gerne. So viel irgendwie. Ich kläre ja schon länger auf, also ich mache ja schon länger auch in den sozialen Medien politische Bildung und habe Kinderbücher geschrieben zu dem Thema und hatte immer so ein bisschen das Gefühl, oder dass es mir sehr viel passiert ist, dass Menschen, die die AfD wählen, mit mir darüber sprechen wollten, also mir erzählen wollten, warum sie das tun und was ihre Beweggründe sind. Und das war immer in den wirklich kuriosesten Situationen, also meine typische Situation, also es passiert fast immer, im Zug, im Bahnbistro zum Beispiel, wenn man sich da ins Bordbistro setzt, man hört, also es liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich immer genau zuhöre, was Leute sich erzählen und dann irgendwie versuche, das schon direkt zu filtern. Ich glaube aber auch, dass es etwas normaler geworden ist, heute darüber zu reden. Also, dass man die AfD will, ist kein Tabuthema mehr, so wie es ganz lange war. Und da ist bei mir, also es sind mehrere Situationen gewesen, auch in meinem eigenen Alltag und in meinem privaten Umfeld, dass ich gemerkt habe, okay, Das passiert ja immer mehr und wir reden meistens immer nur über Menschen, die die AfD wählen, oder wir reden über die Partei und schauen, was die wollen und gucken uns irgendwelche Statistiken zu Leuten an und fragen uns, was machen wir denn jetzt überhaupt damit? Und das war bei mir schon lange so ein Gefühl, dass ich dachte, ich möchte gerne mal raus aus diesem hohen Schloss, wie man das ja eigentlich immer so sagt bei Journalisten. Also viele sagen, ja, wir sind ja alle SchreibtischtäterInnen, das heißt, meistens sitzt man rum und schreibt dann über etwas, und ich wollte gerne raus und mit den Menschen direkt darüber sprechen und Leute mit in diese Situation hineinnehmen, damit man vielleicht auch ein besseres Verständnis hat dafür, weil irgendwoher muss es ja kommen. Die Leute sind ja nicht erstens alle blöd oder alle rassistisch, sondern es muss ja irgendetwas in ihrem Leben passiert sein, wo sie gedacht haben, ich finde mich in einem demokratischen Spektrum nicht mehr wieder, ich entscheide mich für die AfD. Und das war so, glaube ich, meine leitende Frage, die ich die ganze Zeit hatte.
Wie bist du denn an diese Gespräche für dein Buch rangegangen? Also wie wolltest du diesen Menschen begegnen und wie wolltest du mit ihnen sprechen und ihnen zuhören? Was hast du dir da vorgenommen?
Ich habe mir richtig viele Gedanken dazu gemacht, weil ich natürlich auch selber weiß, dass man oft in solchen Gesprächen pauschalisiert. Und natürlich habe ich auch eine eigene Meinung dazu. Und ich habe natürlich auch ganz viel Fachwissen zur AfD. Aber wenn ich jetzt irgendwie mit einem ganz normalen Menschen darüber spreche und sage, 1, 2, 3, darum sind sie in großen Teilen rechtsextremistisch gesichert und weißt überhaupt, dass da ganz viele auch irgendwie sich in anderen Organisationen befinden, und dann erschlägt man die Leute mit so einem Wissen und davon kommt ja nichts an. Und darum habe ich mich vorher mit einer ganz tollen Psychologin zusammengesetzt, um ein bisschen selber üben zu können, wie ich vielleicht aus diesem ReporterInnen-Modus rauskomme oder selber meine Meinung nicht sage und wie ich ein gutes Gespräch auf Augenhöhe mit Menschen führen kann, damit ich selber so ein bisschen mehr verstehen kann, wie ich vielleicht hinter die Kulissen von Menschen blicken kann. Also, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie wollen nicht nur mehr mit Parolen oder Plattitüden auf Fragen antworten, sondern mir wirklich erzählen, was sie beschäftigt. Also was geht denen wirklich im Kopf vor? Und das war so ein bisschen meine Leitfrage. Und das habe ich mit Miriam Junge zusammen gemacht, eine wirklich fantastische Psychologin, die auch in den sozialen Netzwerken ganz viel unterwegs ist.
Ja, und mit ihr haben wir auch schon gesprochen.
Ach, wie cool. Ja,
das ist super.
Mehrfach. Ja, ich liebe sie. Und es war so ein tolles Gespräch, weil es war kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Und 2 Wochen vorher habe ich Miriam geschrieben, habe gesagt, ich fahre in 2 Wochen los und eventuell können wir noch mal kurz darüber sprechen, weil ich weiß gar nicht so genau, wie mache ich das denn überhaupt? Die ganze Reise stand schon, aber... Und dann haben wir uns wirklich ganz lange hingesetzt und zusammen geübt, und sie hat mir ganz viel an die Hand gegeben, wie ich reagieren kann, wie man Menschen wirklich öffnen kann und auch auf Augenhöhe begegnen kann. Und das hat mir wirklich wahnsinnig toll geholfen. Und das habe ich dann mit meiner Mitarbeiterin zusammen auch nochmal gemacht, weil die dabei war, weil man einfach wirklich nur, und es war dann auch so, das waren auch meine ersten Gespräche in Thüringen und in Sachsen mit Menschen, weil es dann wirklich so war, dass wir die Leute dadurch auch wirklich bekommen haben. Also ich offen auf Menschen zugehen konnte und wir auch ganz normale Gespräche geführt haben.
Und es war nämlich vorurteilsfrei, ne? Und
genau.
Du hast es ja im Buch ganz gut beschrieben.
Ja, wir haben uns schon gefragt, wie schwer oder leicht fiel ihr das, da zuzuhören und da offen und vorurteilsfrei auf die Menschen zuzugehen.
Das ist einfacher geworden. Also ich weiß noch, dass die ersten Gespräche, die sind auch gar nicht im Buch drin. Das war in Erfurt in der Innenstadt, da sind wir angekommen. In Thüringen, das war der erste Tag, und wir sind wirklich, das ist ja im Buch ja auch so beschrieben, von einer Situation in die nächste gestolpert, weil es so unfassbar präsent war, diese Landtagswahl und diese Menschen, die AfD waren. Es war wirklich egal, wo wir waren, es haben die Leute darüber gesprochen. Wir sind der Sache auch gar nicht entkommen. Wenn wir auf einer Demo waren, waren wir abends essen und hinter uns saß die identitäre Bewegung. Also es war die komplette Zeit, war das so. Oder auch, als wir waren ja auch beim Dritten Weg, das ist ja die neonazistische Partei, und das war auch super krass. Dafür waren wir auch in einem kleinen Ort mit Polizeischutz, und wir sind auch aus dieser Situation nicht rausgekommen, weil diese Leute uns dann ein paar Stunden später auch in Erfurt auf der Gegendemo wieder über den Weg gelaufen sind. Und es war die ganze Zeit so, und in Erfurt war es so, da war ein kleiner Wahlkampfstand von der AfD aufgebaut, und da haben wir angefangen zu üben. Wir haben die Leute, die quasi sich da Flyermaterial mitgenommen haben, abgefangen danach und die gefragt. Und die AfD hat das natürlich irgendwann mitbekommen. Dann haben wir mit denen aber auch gesprochen und auch mit der Kandidatin da vor Ort. Und das war, glaube ich, für mich so die erste Situation, wo ich gemerkt habe, also das ist eine bekennende Rechtsextremistin gewesen, die Kandidatin. Und mein Anspruch des Buches ist ja, dass ich Menschen keine Plattform gebe, die rechtsextremistisches Gedankengut haben, sondern einfach Menschen, die die AfD wählen, aber immer noch denken, sie gehören zur Mitte der Gesellschaft. Aber daran konnte ich gut üben, um zu gucken, was macht das mit mir, was sie sagt und wie reagiere ich darauf.
Ja.
Und dann ist es einfacher geworden. Vor allem, weil man super schnell eine Bindung aufgebaut hat auch. Also eine Situation ist im Buch beschrieben, das war also zwei sehr prägende für mich. Die eine war auf dem Marktplatz in Sachsen in einer Stadt, wo eine AfD-Kundgebung war. Und da habe ich mich mit einer Frau unterhalten nach der Kundgebung. Die war so alt wie ich ungefähr und es war total, also wir standen da richtig, richtig lange und haben ganz viel gesprochen. Und das war super interessant, weil sie auch zu mir gesagt hat, sie meldet sich bei mir, wenn sie gewählt hat und so, was sie nicht gemacht hat. Das so hört die Geschichte auch auf. Und die andere Geschichte war der Airbnb-Vermieter oder der Mensch, der da gewohnt hat mit dem Haus. Und das ging mir auch so nah, weil ich diesen Personen so nah war und dadurch noch mehr Einblick in ihre Lebensrealität hatte und also auf jeden Fall in Ansätzen verstehen konnte, was da passiert ist. Ich wäre wahrscheinlich zu einem anderen Urteil gekommen, aber zu gucken, wo sind die Menschen abgebogen, wie sind sie sozialisiert, was ist da quasi, was steckt eigentlich dahinter? Und dass das nicht einfach nur irgendwie, ja, also gerade in Ostdeutschland sagt man ja, dass die Menschen vielleicht das System DDR nie verlernt haben, aber das stimmt ja einfach nicht. Also das sind facettenreiche Gründe und die Politik muss sie kennen.
Ja, wir gehen auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein, auf verschiedene, ja, vielleicht auch vermeintliche Gründe und was du so erfahren hast. Aber nochmal vorweg, es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, es muss Schluss sein mit dem Zuhören und Verstehen wollen von AfD-WählerInnen und SympathisantInnen. Das wurde die letzten Jahre viel zu viel getan oder ausreichend getan und diese Menschen würden eben rechts wählen, weil sie rechts seien und man könne sie eh nicht mehr umstimmen. Was entgegnest du dem?
Also ich finde es zu pauschalisieren. Das gibt es natürlich. Diese Menschen gibt es. Ich glaube aber, wenn man sagt, und das schwingt ja so ein bisschen dabei mit, dass wenn man, also es gibt ja diesen typischen Spruch, wenn man Nazis wählt, ist man selber einer. Und das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, dass die Leute wissen, was sie tun. Und das müssen sie. Also den Anspruch habe ich auch an Menschen, dass sie wissen, wenn sie die AfD wählen, dass es eine in großen Teilen gesichert rechtsextremistische Partei ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass diese Menschen alle rechtsextremes Gedankengut haben oder selber Rechtsextremisten sind, sondern dass sie sich einfach von einfachen Antworten auf komplexe Themen viel leichter abholen lassen gerade, weil ihre Krisen oder diese Krisenüberlappung, die viele Menschen haben, diese Gleichzeitigkeit einfach so stark spüren und sich von anderen Parteien nicht gesehen und nicht gehört fühlen. Und das gehört so weit dazu, dass wir darüber reden müssen. Das können wir aber nur, wenn wir wissen, was die wirklichen Gründe sind dieser Menschen. Und man kann nicht pauschal über Menschen urteilen. Und darum ist es in dem Buch ja auch so aufgeteilt. Also ich habe ja mit verschiedenen Menschengruppen gesprochen, weil es auch verschiedene Gründe für, ja, für auch für Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen oder Jugendliche gibt, diese Partei zu wählen. Und das bedeutet auch, dass es eben auch eine Lücke gibt. Also es gibt eine Repräsentationslücke und die hat die AfD gefüllt. Und wir sehen es jetzt ja einfach auch so beispielhaft. Als ich das Buch geschrieben habe, wusste ich ja nicht, was passiert so kurz vor der Wahl. Aber wir sehen jetzt gerade ja so krass beispielhaft, dass genau all das eintritt, was eigentlich nicht passieren darf, dass konservative Kräfte wegen drohendem Machtverlust anfangen, Parteiprogramme zu kopieren, weil sie denken, sie können die Leute damit zurückholen. Aber damit holt man keinen zurück. Das holt man nur, wenn die Leute sich wieder ernst genommen fühlen, weil sie sind einfach nicht blöd.
Ja. Ja, lass doch da direkt drauf eingehen, auf das Thema. Ja. Du schreibst selbst, mir scheint, viele Menschen fühlen sich subjektiv ungerecht behandelt und die fürchten den sozialen Abstieg. Wie schön es da doch wäre, wenn alles so bliebe, wie es in Wahrheit nie war. Auftritt AfD, einfache Antworten zu komplexen Themen. Zitat Ende. Manche der Sorgen dieser Menschen, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wie zum Beispiel die Furcht vor dem sozialen Abstieg, die sind ja sicherlich auch gerechtfertigt. Dazu gibt es die These der Verlierergruppe, die du auch in deinem Buch erklärst. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das alles zu erklären. Aber im Prinzip geht es eben darum, dass es die soziale Schere auseinandergeht und dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die den Eindruck hat, dass sie selbst eben zu den VerliererInnen gehört. Kann man fragen, wie hätten Parteien außerhalb der AfD anders auf diese Sorgen reagieren können oder sollen, wenn du sagst, die Menschen fühlen sich nicht ernst genommen? Oder ist das deiner Meinung nach die falsche Frage und man muss eine andere stellen?
Ich glaube, es ist die richtige Frage. Ich bin ja auch nur Beobachterin und mein Buch besteht ja aus sehr, sehr vielen Beobachtungen. Und ich habe ja nicht nur mit AfD-WählerInnen gesprochen, sondern auch mit Expertinnen, also mit vielen WissenschaftlerInnen, immer direkt zu den Themen. Und das Interview, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist mit Wilhelm Heidmeier gewesen. Das ist auch direkt zu Anfang, nach meinen Besuchen in Thüringen und Sachsen. Er ist einer der Rechtsextremismusforscher und macht das seit den 70ern, also wirklich schon richtig lange. Der ist auch eigentlich in Rente, hat trotzdem immer noch so ein kleines leeres Büro an der Uni und gibt noch tausende von Interviews. Und bei dem saß ich im Büro und habe ihn gefragt, dass das ja alles, es stimmt ja alles. Also natürlich haben Menschen gerade soziale Ängste, das ist ja existent. Andere Ängste sind nicht so real wie natürlich, wir sind das sicherste Land. Also Angst vor Migration zu haben, ist zum Beispiel keine reale Angst an sich.
Ja, ich wollte damit auch nicht, entschuldige, dass ich reinhake und unterbreche. Die Frage klang jetzt so, dass sie vielleicht auch falsch verstanden werden könnte. Genau, man muss da sicherlich nochmal differenzieren. Ne? Nicht alle dieser Argumente oder dieser Ängste, die Menschen da nennen, sind gerechtfertigt. Das war jetzt ein Beispiel von uns mit dem sozialen Abstieg.
Genau, weil das ist eine gerechtfertigte Angst auf jeden Fall. Die haben Menschen und man sucht sich natürlich Schuldige dann für die eigene Situation oder welche Antworten die einfachsten sind.
Ja.
Und Wilhelm Heidmeier hat in dem Interview gesagt, und das hat er 2002 schon geschrieben, wenn keine demokratische Partei diese Repräsentationslücke und genau das sieht, dass die Lebensrealitäten nicht abgebildet werden von den Menschen, dann wird diese Lücke eine rechtsgerichtete Partei füllen, weil sie einfach nun mal die einfachsten Antworten finden kann. Sie kann das einfach so sagen, man kann das, es bleibt im Kopf, es setzt sich fest und du kannst es wiederholen und fühlst dich besser. Und du glaubst, diese Menschen haben deine Lösung und das ist ja auch viel, was mir begegnet ist. Also die Geschichte von Frank zum Beispiel, das ist der Mensch, bei dem ich quasi oben drüber gewohnt habe in Erfurt, der war so krass in seinem Tunnel verloren, weil er einfach ein Wendefall, also das ist einfach, was man eigentlich nicht sagt, aber durch die DDR hat er ganz viel verloren, als es sie nicht mehr gab. Er hat seinen Job verloren, er hat seine Frau verloren, dann hat er das Sorgerecht für sein Kind verloren und all diese Sachen führten dazu, dass er irgendwo wieder einen Halt gesucht hat, weil er einfach auch alleine für sich alleine gelassen gefühlt hat und nicht aufgefangen worden ist durch Systeme. Und das führt natürlich dazu, dass wenn dann wer kommt und sagt, daran ist die Migration schuld und daran ist das und das schuld und wir können das alles wieder beheben und dein Leben wird danach wieder ein gutes, dass sie wieder das Gefühl haben, an was glauben zu können. Und schwupps, ist man dann eventuell, entweder wählt man die Partei oder es führt noch in ein größeres Extrem, dass man an diese Verschwörungsideologien glaubt, die natürlich auch in größerem Maße dahinter stecken. Und ich glaube, dass man einfach genau diese Situation, und das ist schon Fakt, dass Parteien ganz lange nicht gesehen haben oder es wissen. Also Wilhelm Heidmeier sagt immer, sie wissen es ja alle, aber trotzdem tun sie es nicht, weil jede Partei an die eigene Macht natürlich denkt. Ich meine, das beste Beispiel ist, dass Friedrich Merz diese Migrationspakete in den Bundestag gebracht hat. Der muss ja auch zu Hause sitzen und wissen, dass erstens nichts davon rechtlich bindend ist. Also es verstößt gegen das Grundgesetz, gegen EU-Gesetze. Und er würde das, also die Anträge, die er gestellt hat, das ist wie ein Appell an die Bundesregierung, das Gesetz wäre nicht durch den Bundesrat gekommen. Es ist alles heiße Luft. Es ist komplette Symbolpolitik. Und das macht er, ohne dass ich natürlich in sein Gehirn gucken kann. Meine Vermutung ist, er macht das, weil er damit als Macher gilt. Er tut etwas. Die Leute haben das Gefühl, endlich mach ich
so
mal wieder.
So Profilierung.
Genau, jeder, da macht mal endlich wieder wer was. Irgendwer nimmt diese Probleme endlich mal in die Hand.
Führung.
Genau, und das, auch, diese Macht dahinter, und das weiß er ja auch, er weiß ja selber, dass das alles nicht EU-rechtskonform ist, dieses Gefühl von, wir machen das jetzt endlich, das in die Hand nehmen und dann ist der CDU-Parteitag und dann wird das alles nochmal beschlossen. Und es ist einfach so typisch, um Leute abzuholen mit diesem Thema. Und das ist natürlich etwas, was nicht funktioniert. Also man hat es ganz lange, glaube ich, nicht gesehen, wie unterschiedlich Lebensrealitäten aussehen. Aber es ist immer schwieriger, genau, es ist halt für einen individuellen Menschen immer schwieriger zu sagen, okay, ich habe gerade kein Geld, weil es ist X und Y vielleicht und wir haben, wir haben hier eine Krise und dann gab es eine Finanzwirtschaftskrise und daran könnte es jetzt liegen. Nein, also das war ja schon immer so. Das ist ja auch dieses Gefühl, wenn Menschen zu uns kommen, haben Leute Angst, etwas abgeben zu müssen. Als hätte man zwei Goldbarren im Keller und jeder müsste einen abgeben. Ja. Na, so ist es natürlich
nicht. Und leider
nicht.
War es irgendwie schon immer so in der Geschichte der Menschheit. Ne?
Genau, es ist verankert. Es ist das einfachste Narrativ und das ist auch in dem Kapitel zur Migration, also zum Rassismus und zur Migration, habe ich die Frage, ich habe mit Gilda Sahebi in Berlin gesessen und die hat ja auch ein Buch über Rassismus geschrieben.
Ja.
Und ich habe da gesessen und ich habe ihr, glaube ich, die naivsten Fragen der Welt gestellt, weil ich auch gesagt habe, aber das können Leute doch nicht glauben. Also es kann doch nicht realistisch sein. Das muss man muss sich doch nur einmal zurücklehnen. Das ist, und dann hat sie auch gesagt, ja, aber natürlich ist es Fakt, trotzdem glauben Menschen, dass es ist genauso, wie wir denken, dass Frauen nicht frauenfeindlich sein können. Es passt ja in unserem Kopf nicht zusammen, dass Alice Weidel als Frau, als lesbische, queere Frau Vorsitzende dieser Partei ist. Aber natürlich haben Frauen, können auch frauenfeindlich sein. Natürlich können sie auch auf größere Gruppen gucken und sagen, ich bin queerfeindlich, obwohl ich lesbisch bin. Das funktioniert alles. Und das muss man aber erstmal klar kriegen im Kopf. Und das ist, das war für mich das Allerschwierigste in diesem Buch. Ja.
Ja. Mhm. Ja, aber warum ist das so? Warum denken so viele Menschen, dass es so einfache Antworten auf eigentlich ja doch sehr komplexe Probleme gibt? Ich meine natürlich die Hoffnung, aber was ist dahinter der Mechanismus?
Na, der Mechanismus ist dahinter, dass wir natürlich einfache Antworten schneller glauben, weil sie sich einfach besser im Gehirn verpflanzen als komplexe Erklärungen, die einfach dreimal so lange erklärt werden müssen und man sie vielleicht trotzdem nicht richtig versteht. So funktioniert unser Gehirn. Und das kommt natürlich daher gerade, dass wir auch überfordert sind mit der Menge an Krisen, die es gibt. Also wir haben ja eine wahre Überlappung von Krisen. Das bedeutet, wir hatten nicht nur eine, sondern wir haben mehrere. Corona, dann Krieg mit der Ukraine, Migrationskrise, Geflüchtetenbewegungen, all das, Rechtsruck,
Inflation.
Ist auch Inflation, Klimakrise, all das kommt. Und du denkst dir so als Mensch dann, scheiße, also...
Ich glaube, das kennen wir auch alle, ne?
Genau, das kennen wir ja alle, dieses Gefühl. So.
Wir kannten auch viele andere schon.
Ja, das Handy wegwerfen zu wollen, zu denken, ich will damit gar nichts zu tun haben, es ist mir alles zu viel, ich will einfach nur irgendwie, weiß nicht, eine schöne Netflix-Serie gucken oder so. Und dieses Gefühl führt dazu, dass Menschen, das kann man nicht verallgemeinern, aber viele, die natürlich in diese Richtung gehen, sich sagen, wir wollen mehr Sicherheit. Wir wollen diese Krisen nicht mehr spüren. Und wie bekommen wir mehr Sicherheit? Indem wir weniger Freiheit haben. Also das ist das Autoritäre. Darum sagt William Heidmeier zum Beispiel auch, es geht gar nicht um einen Rechtsruck, sondern es geht darum, dass Menschen gerne wieder in ein autoritäres System zurück wollen. Und das ist das, was die AfD ihnen bietet. Denn sie sagt, bei uns, da bekommt ihr mehr Sicherheit und dafür weniger Freiheit. Und das, was wir gerade in einer liberalen Demokratie leben, ist weniger Sicherheit und dafür mehr Freiheit. Aber mit dieser vielen Freiheit, mit diesen Entscheidungsfreiheiten, dass man so viel machen kann, damit können manche Menschen nicht so gut umgehen und wollen lieber starre Systeme haben, in denen sie auch die Verantwortung abgeben können von ganz vielem, weil sie sich nicht mehr damit beschäftigen müssen. Und das ist natürlich eine einfache Lösung und darum sagt er auch, dass wir darauf zusteuern, dass wir zurück in ein autoritäres System kommen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, das ist so, er hat das die 100.000-Dollar-Frage genannt.
Ja.
Also ich hatte viele 100.000-Dollar-Fragen, als ich da saß, was wir denn dagegen machen können. Und darauf hat er, also darauf gibt es natürlich Antworten, aber wir leben sie gerade nicht. Also es gibt gerade keine progressive Kraft, die sich wirklich mit Inhalten dagegen stellt und Menschen andere Lebensrealitäten aufzeigen kann oder sagt, wie das Leben besser aussehen könnte, sondern wir reagieren ja nur. Ich hatte im November so kurz die Hoffnung, als sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass sie einen Wirtschaftswahlkampf machen wollen. Da dachte ich, mega, dann ist das Thema Migration ja vielleicht raus aus dem Wahlkampf.
Ja.
Und ist es nicht so. Wir machen gerade einen kompletten AfD-Wahlkampf.
Ja, das Thema Migration ist ja echt omnipräsent.
Genau. Wenn wir eigentlich müssten sich die Menschen oder die Politik sich überlegen, welche Themen machen wir? Wie können wir das Leben der Menschen besser machen? Und das einfach in wirklich coolen Geschichten zu verbreiten und sagen, das machen wir, das ist unsere Vision. Diese Zukunftsentwürfe fehlen. Also wir wissen überhaupt nicht, wie die Zukunftsentwürfe der Parteien aussehen. Das weiß man auch nicht, wenn man das Wahlprogramm gelesen hat, ehrlicherweise. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was fehlt. Und da sind diese einfachen Antworten, die Rechtsextremen oder in großen Teilen gesichert rechtsextreme Parteien bieten, natürlich die einfachsten von allen, weil sich die Welt für sie dann zu einem Besseren wenden würde. Das ist auf jeden Fall die Erzählung, die ja nicht stimmt am Ende. Und ich habe William Heidmeier auch mal gefragt,
sagen.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Ja. Also die AfD macht ja nichts für diese Menschen, die diese Sorgen haben. Das wissen die doch eigentlich alle auch. Aber trotzdem verfangen diese Geschichten eben immer noch mehr. Man kann immer überall mit Fakten dagegen argumentieren und sagen, wir brauchen Migration, wir können nicht nur, es gibt nicht nur deutsche Fachkräfte, dieses Land stirbt aus, die Firmen wandern ab, keiner kann deine Rente mehr bezahlen, es gibt im Gesundheitssystem keine Menschen mehr, die für dich arbeiten.
Ja, keiner pflegt mehr die alten Kranken.
Ja, das ist alles so, es liegt alles so klar und offen auf der Hand, aber trotzdem sind diese Geschichten schon immer die gewesen, die am einfachsten verfangen.
Ja, da zitierst du auch die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2023, 6,6% der Befragten wünschen sich eine rechtsgerichtete Diktatur mit starkem Führer und mehr als 8% haben ein rechtsextremes Weltbild. Kann man jetzt mal sagen, ja, 6 oder 8%, so viele sind das noch nicht, aber ich finde es trotzdem sehr schockierend, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sich jemand eine Diktatur wünscht.
Ja.
Aber diese Herleitung erklärt dann den Wunsch.
Ja.
Ja, das ist auch so. Also das hört sich nicht viel an, aber es ist viel. Und natürlich muss man immer sagen, die Mehrheit der Menschen wählt die AfD nicht, sondern die Mehrheit wählt demokratisch. Aber es wankt natürlich, weil das Wählerinnenpotenzial, das steigt ja jedes Jahr. Die AfD überlegt sich ja jedes Jahr, welche Wählerinnengruppe sprechen wir jetzt an. Erst waren es die Frauen, dann waren es die Menschen mit Migrationshintergrund und so gehen sie natürlich weiter vor. In dem Buch habe ich das auch beschrieben, das Wählerinnenpotenzial wurde, glaube ich, so in den Anfangsphasen der AfD so bei 15% gesehen. Und jetzt sind wir bei 30%, ne? Also das steigt, sobald neue Gruppen erschlossen werden und man dort auch ja komplett andere Geschichten erzählt. Also Menschen mit Migrationshintergrund, denen wird ja eine andere Geschichte erzählt, warum sie die AfD wählen sollten. Und zwar wegen ihrer eigenen Identität, weil sie ja anders und besser sind als die, die seit 2015 ins Land gekommen sind, um da auch zu spalten. Und das, das ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, das müsste man wissen und Politik sollte eigentlich diese Geschichten kennen. Dafür müssten sie sich mit den Menschen unterhalten, um dann zu schauen, was sie denn eigentlich für Gegenvorschläge hätten dazu.
Glaubst du, die könnten laut genug sein mit Gegenforderungen? Die Frage taucht jetzt bei mir direkt so im Kopf auf, weil es ja auch immer populistische, einfache Antworten, wie du selbst sagst, sind ja viel einfacher zu vermitteln. Vielleicht sind diese Gegenentwürfe dann eben komplexer und können nicht so schnell runtergeschrien werden, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist so. Die können natürlich nicht so schnell, also die kann man auch nicht so gut vermarkten. Ne? Es ist auch nicht so clickable wie alles andere, was vielleicht in den sozialen Medien dann umhergeht. Aber es braucht es trotzdem. Und ich glaube, dass das natürlich viel Vertrauensarbeit ist. Da ist einfach auch viel Vertrauen verloren gegangen. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja nicht, die AfD gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, gibt es jetzt 11 Jahre. Und die haben da vorher ja meistens entweder, manche haben gar nicht gewählt, ne? Das ist natürlich nochmal schlimmer, aber viele haben davor die CDU oder die SPD gewählt. Und da muss man dann vielleicht auch mal genau hinschauen und sagen, warum bist du denn von der CDU zur AfD gekommen? Also, oder von der SPD zur AfD? Was hat dich bei der Partei enttäuscht? Was hat nicht funktioniert? Und wie kriegen wir euch vielleicht wieder? Und Merz versucht jetzt gerade, die Leute wiederzukriegen, indem er einfach das macht, was die AfD tut. Und
kopiert.
Genau, und das ist halt der falsche Ansatz, also über die Stöckchen zu springen, sondern er müsste einen Gegenentwurf darstellen und wieder um Vertrauen werben und eine bessere Politik machen. Und die Mitte, und darum geht's ja auch ganz viel, weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen von sich selber, ja, sie sind die Mitte der Gesellschaft. So, die AfD ist ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das bedeutet auch, dass man diese Definition von, was ist denn die Mitte heute, sich eigentlich nochmal überlegen muss. Und wie kommen wir denn da eigentlich wieder hin? Also wie kann man denn auch erklären, was es eigentlich gerade für progressive Verbündnisse geben müsste, die es gerade nicht gibt?
Du hast ja dein Buch nun bewusst zu Besuch am rechten Rand genannt. Das heißt, demzufolge ist die AfD noch nicht in der Mitte. Oder würdest du sagen, der rechte Rand kann die gesellschaftliche Mitte sein? Also das haben wir uns tatsächlich auch gefragt.
Ja, also für mich ist es nicht die Mitte. Und nach meinem politischen Verständnis ist die AfD am rechtsextremen Rand. Und das Buch heißt am rechten Rand, weil natürlich, es gibt ja das Parteienspektrum und die AfD sitzt am rechten Rand. Und daher kommt das, aber die Menschen sagen von sich selber, dass sie sich zur Mitte zählen, weil es schon so normalisiert ist, was dort passiert. Aber das ist natürlich kein wissenschaftlicher Fakt. Also der wissenschaftliche Fakt ist, dass es eine in weiten Teilen gesichert rechtsextreme Partei ist und die Mitte der Gesellschaft eine demokratische ist. Und das bedeutet aber auch, dass diese Mitte laut ist. Und das sehen wir ja gerade auch wieder, dass Leute auf die Straße gehen und sich dafür hinstellen und das sagen. Und das braucht es einfach viel mehr. Wir brauchen eigentlich viel mehr Engagement. Ich habe vor ein paar Jahren immer gesagt, man muss die Ressourcen dazu haben, man muss das können, man muss das wollen und nicht alle können das. Und das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich glaube, dass der Zug so ein bisschen abgefahren ist, dass man sich selber zurücklehnen kann. Ich glaube, jeder ist gerade in der Pflicht, seinen Teil für diese Demokratie zu tun. Und das bedeutet, dass man sich ja alles bei der Politik fragen kann, was die Leute machen müssen. Die Gespräche mit diesen Menschen, die finden meistens ja im Privaten statt. Und da hat man den wirkmächtigsten Kreis, wenn man Menschen im Umfeld hat, die die AfD wählen, dass man den Kontakt nicht zu diesen Menschen verliert.
Hast du da auch vielleicht aus deinem Gespräch mit Miriam Junge einen Tipp, wie man denn diesen Kontakt aufrechterhalten kann, ohne dass direkt die Schotten dicht gehen.
Ja, ich habe ein ganzes Kapitel dazu im Buch. Das ist ein Handlungsleitfaden am Schluss, wie man mit rechtsextremen Parolen umgeht oder Menschen im Bekanntenkreis. Das habe ich mit Franzi von Kempis, die habe ich dazu interviewt, die ganz viel dazu schreibt. Die hat auch ein Buch dazu geschrieben, Anleitung zum Widerspruch. Und es gibt, also der Gedanke ist bei mir entstanden oder ich habe das erste Mal verstanden, dass man den Kontakt nicht abbrechen sollte, bei einer Doku über AfD-Aussteiger, die gesagt haben, es war eine ARD-Doku, dass sie das nur geschafft haben, weil es dort noch Menschen gab auf der anderen Seite, die ihnen geholfen haben, die noch da waren, wo die Menschen emotionale Bindungen zu hatten. Denn wenn man den Kontakt komplett abbricht, dann hat man natürlich auch, also es findet man das zu Hause mehr im rechtsextremen Spektrum als woanders. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe, den Kontakt nicht zu diesen Menschen abzubrechen. Und ich habe da ganz viele Schritte, was man machen kann, wie man seine eigene Grenze trotzdem wahren kann, mit reingeschrieben und auch wie man trotzdem in Gespräche geht. Ich habe auch früher immer gedacht, es verleitet mich heute auch ganz oft noch dazu, dass ich Menschen mit Fakten begegne, wenn sie mir mit Fake News begegnen. Und das ist natürlich ein Weg, den man wählen kann, aber ganz oft hören die Menschen einen nicht. Ich habe das so viel gemerkt in den Gesprächen. Ja. In Görlitz stand ich vor der Bühne und Alice Weidel hat wirklich ganz schlimme Sachen gesagt. Und mit der Frau, mit der ich danach gesprochen habe, die hat das nicht gehört. Und als ich ihr dann erzählt habe, was sie gesagt hat, hat sie es immer noch nicht gehört. Also es kommt nicht an. Die Leute wollen es dann auch nicht wissen. Sie wollen an ihre eigene Realität glauben. Und deswegen ist diese emotionalere Ebene einfach eine viel wirkungsmächtigere, wenn man eine emotionale Verbindung zu den Personen hat und auch sagen kann, dass einen das verletzt oder dass das für einen selber nicht in Ordnung ist und dass man manchmal einfach diese Grenze, diese rote Linie ziehen kann und auch dem Onkel sagen kann, das ist rassistisch, was du sagst. Lass uns doch irgendwie versuchen, unsere Beziehung auf eine andere Ebene zu heben und woanders zu sein. Man kann den Anspruch nicht an sich selbst haben, dass man die Person also umkehren oder bekehren kann, aber man darf den Kontakt nicht verlieren und immer wieder drüber sprechen und das Gesprächsangebot auch geben.
Was ist, wenn man sich selbst im FreundInnen- oder vielleicht auch Familienkreis da eher in einer Bubble bewegt, die sich politisch eher den Mitte- oder linken demokratischen Parteien zugetan sieht und dann aber sowas von fremden Menschen miterlebt? Würdest du auch sagen, man hat eine Chance, auf fremde Menschen dazu zu gehen? Ja. Oder wenn du jetzt auf irgendwie, du beschreibst auch Szenen im Buch, wie du bist auf einer Hochzeit und da kommt jemand auf dich zu, der jetzt nicht dein engster Freundeskreis oder Freundinnenkreis ist, sondern ja, wie geht man in so Situationen damit um? Sollte man dann trotzdem ins Gespräch gehen?
Also ich finde ja. Die meisten sagen dann, wenn ich ja sage, aber ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll oder ich habe die Argumente nicht. Das ist total in Ordnung. Also ich glaube, man braucht nicht alle Argumente, aber in so einer Situation, also es kommt so ein bisschen drauf an, aber man könnte sich überlegen, dass man sagt, ich habe das übrigens gehört und das ist ehrlicherweise ganz schön rassistisch. Also ich mache es auch nicht in jeder Situation, aber ganz oft die Leute auch mal fragen, warum? Wie kommst du darauf? Und was genau ist denn in deinem Leben gerade so, dass du diese Gedanken hast? Und vor allem, wo nimmst du deine Informationen her? Also mit denen wirklich diese Fragen zu stellen und zu schauen, was kommt denn dann? Und ganz oft ist es so, dass natürlich keine, ich habe mir selber Gedanken gemacht und mir eine eigene Meinung gebildet, Antworten kommen, sondern sie haben es irgendwo reproduziert, aufgeschnappt, gehört und versuchen dann natürlich daraus irgendwie aus einem, so ein Frustventil hat man dadurch ja gut, man fühlt sich ja besser, wenn man sowas sagt danach. Das ist ja auch psychologisch bewiesen, dass Menschen sich ja nicht umsonst aufregen die ganze Zeit, sondern ja. Das hat ja auch was Soziales. Und dass man versucht, dahinter zu kommen und zu sagen, also ich halte dagegen und du kannst es hier vor mir auf jeden Fall nicht machen und damit überschreitest du meine Grenze. Und wenn du gesprächsbereit bist, können wir gerne darüber diskutieren, aber dann musst du auch hören, was ich dir zu sagen habe dazu. Also ich glaube, man sollte nichts unausgesprochen im Raum stehen lassen. Auch nicht, wenn es eine emotionale Beziehung ist. Würde ich trotzdem, kannst vielleicht nicht mit Fakten ankommen, du kannst schon sagen, dass das, was hier gerade passiert, nicht okay und auch nicht in Ordnung ist und nicht gewünscht ist. Ja, und ganz oft sagen, also vor allem Frauen zu mir, das hatte ich auf einer Fake News Veranstaltung, ich bin aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten, ich gehe da nicht mehr hin zu dem Geburtstag, ich habe den Kontakt abgebrochen.
Ja.
Das ist alles komplett nachvollziehbar, total. Ich glaube aber, wenn man die Person eigentlich schätzt, dass man dann eine Ebene finden muss, wo es vielleicht nicht um dieses Thema geht, damit die Tür offen bleibt und man ihr auch sagen kann, du bist für mich, also das, was du für mich da sagst, überschreitet meine Grenzen, wie ich glaube, dass wir zusammenleben sollten. Und das ist menschenrechtlich absolut nicht in Ordnung.
Ja.
Und wenn du darüber nochmal reden willst, ich bin da jederzeit bereit zu. Aber es gibt auch Grenzen, die du bei mir nicht überschreiten kannst. Und wenn du nicht gerade fähig bist, auch zu hören, was ich dir zu sagen habe, dann lass uns das lieber abwarten und lass uns lieber wieder, weiß ich nicht, über deine Lieblingsblumen sprechen.
Ja. Es halt alles nah. Grundsätzlich würdest du aber schon sagen, vielleicht auch nach all den Erfahrungen und Erlebnissen, die du jetzt auch aufgrund deiner Buchrecherche gemacht hast, dass Menschen, die jetzt einmal in einem rechtsextremen Gedankengut oder Parolen verfallen sind, dass die den Glauben oder vielmehr das Vertrauen in demokratische Politik oder in die Medien auch oder in die Justiz zurückgewinnen können?
Ja, ich glaube schon. Also es ist natürlich immer eine Frage, wer ist die Person, wie weit ist, also wenn du schon im, und das habe ich ja auch gehabt in dem Buch, wenn du so weit im Verschwörungsstrudel drin bist, bin ich auch gescheitert, gefühlt in dem Moment und weiß nicht, der Frank, mit dem ich gesprochen habe. Das war so ein schreckliches Gefühl, danach da aus dieser Situation zu gehen und zu wissen, der war so verheiratet mit all dem, was da passiert ist, und er war so ein Fan von Björn Höcke und er hat all seine Wünsche und seine Hoffnung in diesen Menschen gelegt.
Das ist fast schon sektenhaft,
ja, genau.
Wenn man so sehr in der Verschwörungstheorie steckt.
Genau, und er war überhaupt nicht greifbar. Also mit mit überhaupt gar nichts, dass ich gemerkt habe.
Hat er dir zugehört?
Nein.
Oder hat, also auch nicht, ne?
Mm-mm.
Also du konntest sprechen, aber es ist
genau, es ist nicht angekommen.
Ja.
Und das ist nicht so, das ist eine absolut frustrierende Situation natürlich. Ich glaube auch, dass du diesen Menschen wahrscheinlich erstmal, dass man sich eher fragen muss, wo hat die Gesellschaft ihn verloren? Und dass es wahrscheinlich also eher realistisch ist, dass man ihn nicht wiederbekommt. Aber Menschen wie diese Lea, die ich in Görlitz dort getroffen habe, die glaube ich schon, dass man die wiederbekommen kann. Leute, die sich ein bisschen unsicher sind und gerade irgendwie so ein Unzufriedenheitsgefühl haben und ein Unsicherheitsgefühl. Und davon gibt es ja viele, weil die AfD, die wählen die AfD ja nicht schon seit 30 Jahren und sind einfach irgendwie in der, weiß ich nicht, in der identitären Bewegung unterwegs. Diese Menschen, das ist was anderes. Also Leute, die du in neonazistischen Bewegungen siehst, ist ja was komplett anderes. Die brauchen Aussteigerprogramme, richtig? Dafür gibt's das gibt es ja auch. Aber wenn es einfach nur meine Nachbarin ist, die sich über die Inflation ärgert und vielleicht irgendwie rassistische Züge hat und dort Fehler sieht, dass sie deswegen die AfD wählt, weil sie allen anderen nicht mehr vertrauen kann, da sehe ich schon noch den Ansatzpunkt, dass man die wiederbekommt. Daran muss ich glauben, weil dafür bin ich, glaube ich, auch zu positiv, weil wie sieht die andere Realität aus?
Ja. Ja, die möchte man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
Beziehungsweise da kann man auch im Geschichtsbuch nachlesen, was dann passieren kann.
Ja.
Ich hatte dazu gerade noch den Gedanken, aber das hast du eigentlich eben schon erklärt, dass oft dann ja das Argument kommt oder auch einfach nur die Beschwerde, ja, aber ich fühle mich von den anderen Parteien nicht verstanden, nicht abgeholt, ich weiß nicht, wen ich da sonst wählen soll, die machen ja alle das Gleiche, die sind ja alle nicht für mich, und dann ist es natürlich irgendwann auch, ja, müssen die Parteien, sind die auf jeden Fall auch gefordert, das, was du eben schon erklärt hast, Sally, dass die dann eben auch stärker und lauter kommunizieren, wofür sie stehen und was sie eben anbieten und wo sie die Menschen abholen und verstehen. Ne?
Dann, ja.
Ja, und eben andere Themen auch mal zu setzen.
Definitiv. Also gerade läuft einfach alles schief, muss man einfach sagen.
Ja, komplett.
Da wäre so viel Hoffnung gewesen und wir hatten die ja alle. Und das versuchen die Grünen jetzt gerade ganz, ganz stark mit Habeck, auch die ganze Wahlplakatkampagne. Ja,
da musste ich gerade auch dran denken.
Ja, alles, es steht überall sowas wie Zusammenhalt, Hoffnung, Zuversicht. Das sind ja deren drei Buzzwords, die gerade überall stehen. Ich glaube, das macht auch was mit Menschen. Trotzdem sind es natürlich Gesichter, die wir alle aus der letzten Regierung kennen und die jetzt auch keine neuen, ja, neuen Menschen sind, die das irgendwie verkaufen können.
Keine neuen Hoffnungsbilder.
Genau, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, und dass die CDU ja auch viel dazu getan hat, dass die Grüne auch da steht, wo sie heute steht. Natürlich auch viel, also Politik bedeutet nicht immer nur, dass man nur irgendwie reagiert. Auch selber ist da natürlich in der Kommunikation wahrscheinlich einiges anders, gerade als bei der letzten Bundestagswahl. Und das gehört dazu, und trotzdem ist auch, also es ist einfach zu komplex, um zu sagen, wenn die Parteien jetzt irgendwie gute Sachen sagen würden, dann würden die Leute zurückkommen. Es liegt auch ein bisschen in der Eigenverantwortung der Menschen zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal wirklich damit und näher und glaube nicht nur an Parolen. Aber wir haben diesen Rechtsruck ja nicht nur in Deutschland. Wir sind ja eines der Länder, die eigentlich Spätzünder sind, was das angeht. Also in den meisten Ländern ist ja schon viel, viel mehr rechts da. Und es ist einfach dieses Krisenbehaftete. Wenn mehrere Krisen passieren, gehen Menschen lieber in autoritäre Systeme zurück, weil sie selber mit dieser Freiheit nicht mehr klarkommen und mit dieser Überforderung von so vielem. Und das ist, glaube ich, der größte Grund. Und das würde bedeuten, dass die Kommunikation gerade in Krisen eine andere sein müsste. Und wie viele Leute heute immer noch darüber nachdenken und sagen, es ist nicht richtig aufgearbeitet, es gibt so verschiedene Meinungen. Und ich glaube, dass die Corona-Krise da deutlich mitzuspielen hat, wo wir heute stehen, bei dem, wie Menschen heute denken.
Ja, wo jetzt ja wirklich viel diskutiert wird, hätte man das alles mehr erklären müssen. Aber ja, hätte.
Genau.
Ja. Jetzt ist die Frage, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen. Ne? Ja.
Es hätte doch alles auch viel schlimmer sein können. Also ich bin bei allem,
das ist super schwierig und das Thema ist unfassbar komplex. Und es ist ja auch einfach so, ich glaube, dass der Mehrwert meines Buches einfach, glaube ich, sehr stark ist, dass man sich mit den Menschen beschäftigen kann.
Ja.
Es ist gar nicht so, dass ich jetzt die Lösung auf dem Silbertablett zeige und sage, so, liebe demokratischen Parteien, ihr müsst jetzt Schritt 1, 2, 3 gehen und schon ist die Welt wieder eine bessere. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Anspruch. Und auch die Expertinnen können das nicht, sondern nur sagen, was sie glauben, was passieren müsste. Und das habe ich versucht, zusammenfließen zu lassen. Also einfach gebündelt zu zeigen, wie ist der Status quo, was sind es für Menschen? Weil ich glaube, dass es einfach unabdingbar ist, dass wir uns mit Menschen, die so wählen, mehr beschäftigen, weil sie mehr Teil unseres Alltags sind und es sich normalisiert. Rechtsextremismus normalisiert sich. Wenn ich das Wort Remigration sage, schockiert das keinen mehr. Die Sachen gehen in den Sprachgebrauch über. Alice Weidel kann bei Karin Mioska sitzen und Sachen wiederholen, die zur NS-Sprache gehören, weil sich bei uns Rechtsextremismus normalisiert. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die wir haben gerade. Und da ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, um zu zeigen, okay, wie können wir denn damit umgehen und wie sind die Menschen dorthin gekommen? Wenn wir sie verstehen, können wir auch mehr tun, um dagegen zu handeln und diesen Menschen auch wieder eine Plattform zu bieten, um sie wieder mitzunehmen in einer Gesellschaft.
Ja. Ja, vielen Dank auch dafür, für deine Aufforderung an alle, an uns alle, die auf der demokratischen Seite stehen, da einfach nochmal den Zuspruch, bleibt standhaft im Sinne von bleibt im Austausch und duckt euch nicht weg oder verkriecht euch nicht, sondern versucht mit den Menschen im Austausch und im Gespräch zu bleiben. Ne?
Ja.
Ja, vielen Dank.
Gerne, danke für eure Zeit.
Ja, wir hoffen, ihr konntet aus dem Gespräch mit Sally etwas mitnehmen und ein paar Impulse dazu bekommen, wie ihr mit Menschen ins Gespräch kommen oder bleiben könnt, die politisch so ganz anders denken als ihr selbst. Und gebt die Hoffnung nicht auf, dass diese Menschen für die Demokratie doch noch nicht verloren sind.
Ja, und geht bitte wählen unbedingt, ja? Wir verlassen uns auf euch.
Ja.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr vielleicht auch eine Bewertung da lassen mögt. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gern eine Mail an podcast@femtastics.com.
Vielen Dank an Dennis Krüger für die Podcast-Produktion und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dann!
Bis dann!